Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, Chefredakteur der Ärztezeitung. Und heute will ich über den Ärztetag reden. Nein, nicht über unseren Podcast, sondern über den Ärztetag, den Deutschen Ärztetag, das Parlament der deutschen Ärzteschaft, das bis Mittwochabend digital getagt hat. Und mein Gesprächspartner ist kein geringerer als der Sitzungsleiter und Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Reinhardt.
Ich grüße Sie, Herr Vandenberg.
Ja, nun liegen hinter Ihnen zwei Online-Ärztetage. Was man alles bei digitalen und virtuellen Veranstaltungen, was da so alles auf der Strecke bleibt, das kennen wir ja. Aber sagen Sie uns doch oder verraten Sie uns, warum so ein Digitalformat auch durchaus seine Vorzüge haben kann.
Also, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, dass es Vorzüge gegeben hat, so weit würde ich nicht gehen, Herr Vandenberg. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, man kann feststellen und sagen, dass wir erstaunlich gut haben diskutieren können auf Themen, die schwierig und komplex waren. Und dazu zählten natürlich einmal die ganzen Themen rund um das Thema Lehren aus der Pandemie, jedenfalls soweit wir die jetzt schon ziehen können. Und das ist ja ein mannigfaltiges Thema. Und dann natürlich auch das Thema des Assistenzsuizids, wo wir gestern Nachmittag eine sehr lange, breite, offene und auch aus meiner Sicht sehr angemessene Debatte gehabt haben.
Ja, da werden wir gleich noch vielleicht etwas intensiver drauf einsteigen. Aber noch vorneweg die Frage an Sie gerichtet. Normalerweise tagt der Ärztetag ja über 4 Tage, sitzt dort in Beratung. Das Ganze ist jetzt komprimiert worden auf 2 Tage. Was war denn der Grund dafür, das auf 2 Tage zu reduzieren?
Weil man, das glaube ich, können selbst diejenigen dann nach den 2 Tagen feststellen, die zu Beginn, als wir diese Entscheidung gefällt haben, vielleicht ein bisschen kritisch waren, gesagt haben, warum macht man das, verkürzt man das? Weil man nach 2 Tagen dieses Formats, glaube ich, seine Kraft weitestgehend aufgebraucht hat. Denn es ist schon mit einem deutlich höheren Maß an Konzentration verbunden oder Notwendigkeit an Konzentration verbunden und auch, weil man sozusagen die ganzen technischen Vorgänge drumherum natürlich im Auge behalten muss und viel präziser dranbleiben muss und weil natürlich auch diese aber so etwas entspannenden Formen von Ablenkung der Form so nicht, indem man mal ein Gespräch zwischen den Reihen führt und mal hier oder dorthin geht. Also es ist eine völlig andere Situation und es bleibt ein schwaches Surrogat eines eigentlichen Ärztetages. Das muss man definitiv festhalten. Ja, und wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir im Herbst dieses Jahres, sobald Infektionslage und Corona-Schutzverordnung etc. die Dinge zulassen, nochmal einen ordentlichen Deutschen Ärztetag in diesem Jahr abhalten wollen.
Mhm. Sie haben es eben angesprochen, die Themenpalette war riesengroß, trotz dieser 2 Tage und reichte von den Konsequenzen, die aus der Corona-Pandemie zu ziehen sind. Sie haben es eben gesagt, über die GOE-Novelle, die Klinik- und Notfallreform, über die Approbationsordnung haben Sie gesprochen und nicht nur gesprochen, sondern auch einen entsprechenden Antrag dazu formuliert, die Aufnahme des Facharztes für Innere Medizin und Infektiologie bis hin zu dem Thema, das Sie eben auch schon angesprochen haben, nämlich dem assistierten Suizid und viel, viel mehr. Lassen Sie uns vielleicht das für Ärzte ja so wichtige Thema wie den assistierten Suizid kurz sprechen. Nun hat ja der Ärztetag gestern das Verbot der Suizidbeihilfe in § 16 der Musterberufsordnung gestrichen. Interessant dabei ist, dass der Vorstand in seinem Antrag ursprünglich geschrieben hatte, ich zitiere, es ist damit den Ärztinnen und Ärzten überlassen, aufgrund individueller Gewissensentscheidung insbesondere schwere kranke Patientinnen und Patienten bei einem Suizid zu unterstützen. Zitat Ende. Bei diesem Satz hatten viele Delegierten nun jetzt Bedenken, sodass er rausgestimmt wurde letztlich. Macht die Ärzteschaft da nicht bereits die Tür zur gesellschaftlichen Debatte zu, die sie selbst einfordert?
Nein, ich glaube, das ist eine Missinterpretation in dem Zusammenhang. Ich glaube, wenn ich die Interpretation oder die Debatte aus meiner Sicht, und wir sind natürlich erst noch am Anfang der sozusagen Analyse einer sehr langen Debatte. Das Gefühl war, glaube ich, eher, dass die Kolleginnen und Kollegen sagten, ja, kann man und soll man den einzelnen Kollegen damit allein lassen oder brauchen wir in irgendeiner Form, ja, eine Form von handreiche Unterstützung oder auch, ja, Systematik ist vielleicht der falsche Begriff. Also Unterstützung ist vielleicht das Richtige, um solche Entscheidungen fällen zu können. Darüber ist diskutiert worden und das ist sozusagen jetzt nicht die, in der Realität, muss man sagen, ist durch die Herausnahme dieses Satzes, der ja übrigens nie da drin gestanden hat bis zum Jahre 2011, da ist er erst neu da hineingekommen, eigentlich trotzdem natürlich der Tatbestand hergestellt, dass man sagen kann, es ist jetzt zumindest für den einzelnen Arzt in der sicher sehr seltenen, aber in wenigen Einzelfällen denkbaren und nachvollziehbaren Situation möglich, wenn er das denn mit sich verantworten kann und mit sich und dem, ja, er und der ihm anvertraute Patient oder sich ihm anvertrauende Patient vielleicht eine reifliche Prüfung zu der gemeinsamen Besoldung, das ist jetzt tatsächlich der letzte Schritt und es gibt keine vernünftige Alternative, dann kann er sich sozusagen darauf einlassen und muss keine berufsrechtliche Sanktion fürchten. Und das, glaube ich, ist eine richtige Maßnahme, weil es die Situation gibt. Und die muss man nicht erleben als Arzt, aber die kann man erleben.
Was bedeutet vielleicht ganz kurz, was bedeutet das Votum jetzt der verfassten Ärzteschaft für die politische Diskussion? Es gibt ja Stimmen, die sagen, dass es dazu eine politische Entscheidung wohl erst in der nächsten Legislaturperiode geben wird.
Ja, genau. Wir mit dieser Entscheidung haben wir zunächst mal jedenfalls die Voraussetzung geschaffen, dass ein Arzt in den Einzelfällen, wie eben beschrieben, darüber nachdenken kann, ob er sich mit dem Patienten zusammen darauf einlässt. Das ist das eine. Es gibt kein apodiktisches Verbot mehr für einen Arzt. Das heißt nicht, dass wir, und das habe ich auch sehr deutlich in meiner Zusammenfassung der Debatte gesagt, den Suizid in Deutschland für in jeder Form befördern wollen oder dass wir den, dass der Suizid für uns eine sozusagen eine Art von natürlicher Lebensbeendigung werden soll. Ne? Also die Debatte, die im Bundestag geführt wird, werden wir mit hoher Aufmerksamkeit verfolgen und werden und haben uns ja auch deutlich dafür ausgesprochen, dass wir finden, dass wir in der Gesellschaft natürlich darüber nachdenken müssen. Was sind Suizidgründe,
ja,
die nicht nur was mit Krankheit zu tun haben? Ja, die was mit Krankheit zu tun haben, gehören behandelt. Definitiv und unbedingt. Und das ist unsere Aufgabe. Auch unsere Aufgabe, das unter Umständen festzustellen, ob das vorliegt, ja oder nein. So. Und wenn es Suizidgründe sind, die nicht mit einer eigentlichen Erkrankung zu tun haben, sondern mit sozialen Bedingungen, ja, dann ist das etwas, worüber die Gesellschaft diskutieren muss. Und das gehört dann in den Bundestag. Und wir haben darauf Wert gelegt zu sagen, das muss dann geschehen im Rahmen dieser Debatte. Ja, wie geht weniger darum, wie mache ich technisch es vernünftig und rechtlich formal gut organisiert möglich, dass jemand sich das Leben nehmen kann. Ja, das kann aus meiner Sicht und unserer Sicht nicht die primäre Zielsetzung einer solchen Debatte sein, sondern die Debatte muss ja eher dazu anregen zu sagen, wie kommt es denn, wenn angeblich Menschen in größerer Zahl das wollen? Ich mache da ein kleines Fragezeichen dran. Wie kommt es denn, dass wenn es denn tatsächlich so sein soll, wie kommt es dazu? Und was können wir tun, um das zu verhindern, um daran was zu ändern? Ja, also sind Lebensbedingungen, Lebensverhältnisse unserer hochbetagten Menschen human und angemessen? Ja, tun wir ja, da das Ausreichende? Ja, integrieren wir die ausreichend bei diejenigen, die auch sozial isoliert sind? Ja, und so weiter. Tun wir genug für Menschen, die im hochbetagten Alter unter Umständen in prekären Verhältnissen leben müssen? Ja, also ich glaube, das sind Fragestellungen, die sich die Gesellschaft stellen muss in dem Kontext.
Und da sind die Fragestellungen, die natürlich jetzt auch in der politischen Diskussion natürlich ganz zuvorderst diskutiert werden.
Ja,
sicherlich.
Eben, ja.
Lassen Sie uns vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren. Den Ärztetag kommen wir ganz kurz vielleicht zu der internistischen Facharztweiterbildung für die Infektiologie. Warum reichte die Zusatzbezeichnung nicht mehr aus? Die ist ja immerhin schon auch seit den Anfang der Nullerjahre, 2003, glaube ich, war es, gibt es den ja auch. Ja. Ist hier letztendlich auch so ein bisschen Druck durch die Pandemie entstanden?
Also die Pandemie hat sicherlich den Druck auf die politische Entscheidung, die länger schon natürlich diskutiert wurde, ausgeübt. Das ja, aber die Pandemie ist jetzt nicht der Grund dafür gewesen, dass wir den Facharzt für Infektiologie eingeführt haben. Ich glaube, man muss einfach feststellen, dass wir weltweit eine Zunahme von Infektionserkrankungen und auch komplexen Fragestellungen rund um Infektionserkrankungen haben. Ja, und der Infektiologe wird, glaube ich, kein Facharzt sein, den wir, ich sag mal etwas salopp, an jeder Ecke vorfinden werden. Nicht? Also die Überlegung ist ja die zu sagen, wir brauchen dieses Fach, um mit den Fragen komplexer Natur in der Tiefe Menschen zu haben, die das kompetent bearbeiten können. Und wir brauchen die Zusatzbezeichnung, um in der Breite, in der Fläche sozusagen infektiologische Aspekte möglichst kompetent und zahlreich vorhalten zu können. Ja, und insofern ist es ja für andere Fächer möglich, einen Anästhesisten oder Chirurgen oder was auch immer, diese Zusatzbezeichnung zu erwerben oder auch berufsbegleitend zu erwerben, ja, und infektiologische Expertise dazu zu gewinnen, um die dann auch im Klinikum oder wo auch immer man tätig ist, einzubringen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite soll es eben den Facharzt für Infektiologie geben, der dann für hochspezifische Fragestellungen und komplexere Situationen zu Rate gezogen werden kann. Und
ja, okay, vielen Dank. Herr Dr. Reinhardt, ein ganz wichtiges Thema konnte nicht behandelt werden aufgrund der knappen Zeit, erlebt aber in diesen Stunden, in diesen Tagen Konjunktur, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Politik nämlich aufgefordert hat, ihre Klimaziele über das Jahr 2030 klarer zu formulieren. Wie sehr ärgert es Sie persönlich, dass der Ärztetag das wichtige Thema Klima und Gesundheit von der Agenda nehmen musste?
Das ärgert mich schon, weil ich glaube, dass es tatsächlich ein wichtiges Thema ist. Aber mein Ärger ist insofern ein bisschen beruhigt oder besänftigt, weil wir das Thema nämlich im Herbst auf dem Präsenzärztetag aufrufen werden. Und da das ein Thema ist, was uns noch die nächsten Jahrzehnte befassen wird, davon bin ich fest überzeugt, die Verschiebung jetzt nochmal von Mai auf vielleicht Oktober oder wann auch immer uns das gelingt, eine verschmerzbare, und dann werden wir uns mit dem Thema selbstverständlich aus ärztlicher Sicht definitiv differenziert auseinandersetzen.
Herr Dr. Reinhardt, wir kommen zum Schluss unseres kurzen Gesprächs und ich darf Sie noch mal bitten, mit Blick auf den September, da sind ja die Bundestagswahlen und der Ärztetag hat hier und da durchblicken lassen, wie eine Reform der Gesundheitsversorgung nach der Corona-Pandemie aussehen könnte. Was sind denn die aus Ihrer Sicht wichtigen Forderungen, die darüber hinausgehen?
Über unsere Forderungen, die wir auf dem Ärztetag gestellt haben, also vernünftige Organisation des ÖGDs, vernünftige Pandemieplanung in Anführungszeichen oder vernünftiges Einrichten von Krisenstäben und entsprechenden auf Pandemie reagieren könnenden Einrichtungen und eine vernünftige stationäre Versorgung oder Sicherstellung leistungsfähiger stationärer Strukturen, in denen Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegerinnen und Pfleger gerne arbeiten und eine humane, wie ich gesagt habe, fürsorgliche und sorgfältige Medizin ausüben können. Also das sind schon mal Ansprüche, die ja nicht ganz leicht zu erfüllen sind, die wir formuliert haben. Darüber hinaus, glaube ich, ist es für uns unverändert ein Thema, das wir natürlich schon in der Auffassung leben und die vertreten wir auch deutlich, dass der Beruf des Arztes ein freier Beruf ist und frei sein muss von der Einflussnahme auf medizinisch-inhaltliche tun seitens nicht medizinischer Dritter. Das muss dringend erhalten bleiben. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, müssen wir unverändert darauf achten, dass Kommerzialisierungstendenzen in unserem Gesundheitswesen, ja, soweit das machbar ist, auch durch gesetzliche Regelungen Einhalt geboten wird und wir uns weiter im Wesentlichen und ausschließlich, wenn es denn eben geht, am Patientenwohl orientieren können.
Würde es dazu von Ihrer Seite nochmal so etwas wie 2013, etwa wie Wahlprüfsteine geben?
Darüber haben wir noch nicht abschließend diskutiert. Ich finde diesen Aspekt der Wahlprüfsteine so ein bisschen old-fashioned, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es wird sicherlich prägnante und präzise Forderungen geben. Und die eine Forderung, die stellen wir auf jeden Fall, dass die Dinge, die im Gesundheitswesen angegangen werden, zwar nicht alleine nur mit den Ärzten, aber auch und im Wesentlichen mit den Ärzten auch erörtert und auch geplant werden sollte.
Herr Dr. Reinhardt, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vandenberg. Bis dahin, danke ebenfalls.
Alles Gute.